先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Tomasio's Club. Heute reden wir nicht Chinesisch, heute reden wir Arabisch oder genauer, wir sprechen über arabische Literatur mit Verena Klemm, Professorin hier an der Universität. Willst du sie kurz vorstellen?
Ja, vielleicht ganz kurz. Auch von mir ein herzliches Willkommen bei diesem hässlichen Novemberwetter. Der Tomasio's Club, für diejenigen, die jetzt noch nicht hier waren, wir sind eine illustre Runde von etwa 10 Leuten, die einmal im Monat nach dem Vorbild von Tomasio's Leute aus der Wissenschaft zum Gespräch einladen. Und ja, das tun wir hier erstmal eine Dreiviertelstunde auf dem Podium und dann haben Sie auch die Möglichkeit, dann weitere Fragen zu stellen oder Anmerkungen zu machen und dergleichen. Oder dann im Anschluss an unsere Debatte hier noch informell sich die ein oder andere Information abzuholen bei Verena Klemm. Zur Person. Sie studierte Islamwissenschaft, Ägyptologie, empirische Kulturwissenschaften und vergleichende Religionswissenschaften in Tübingen, hatte mehrere Lehraufträge und lehrte in verschiedenen Städten. Und seit 2003 ist sie Professorin für Arabistik und orientalische Philologie hier an der Universität Leipzig. Die beiden Herrschaften kennen Sie schon etwas länger. Ich habe sie heute erst ganz kurz gesehen und kennengelernt. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Geschichte und Literatur der ismailitischen Schia, islamische Handschriften und moderne arabische Literatur. Und ich will nur zwei Dinge noch sagen, die sie jetzt dieses Jahr herausgegeben hat. Und zwar einmal Muslime in Sachsen und einmal die Rafaya, eine Privatbibliothek aus dem osmanischen Syrien. Also das sind bloß zwei Publikationen, an denen sie mitgewirkt hat in diesem Jahr. Deswegen, die Liste wäre jetzt zu lang. Und heute reden wir über unser, nach meinem Verständnis, der doch mehr oder weniger verzerrtes Bild über die arabische Literatur. Und da würde ich gleich mit der ersten Frage beginnen, mit welchen Vorurteilen gegen die arabische Literatur werden Sie immer wieder konfrontiert und ja, welche Fakten kann man da gegensetzen?
Das Mikrofon funktioniert, ja? Sie hören mich? Okay, näher dran halten. Ich werde eigentlich mit keinen Vorurteilen über arabische Literatur konfrontiert. Ich werde mit einer gänzlicher Ignoranz konfrontiert, die sich sogar, sagen wir, auch an der Universität durchaus befindet. Es sind viele Studenten, die bei aller Begeisterung, die sie dann erfasst, doch am Anfang erstmal nur ganz wenig gelesen haben und überhaupt nicht wissen, was es für eine reiche Quelle ist, sowohl in der Geschichte als auch in der Gegenwart.
Und was fasziniert Sie an der arabischen Literatur, dass Sie sozusagen Ihr ganzes wissenschaftliches Leben dieser widmen?
Es ist nicht mein ganzes wissenschaftliches Leben, aber es ist ein Teil davon. Mich fasziniert, Sie wissen, arabische Sprache und Literatur gibt es seit mehr als 1200 Jahren. Und bereits in dieser frühen Zeit und durch diese ganze Zeit durch, bis zum heutigen Tag, finden wir in dieser Literatur eine unglaublich geistige und humane Weite, eine Vielfalt, eine Kreativität, eine ästhetische Größe, ein manchmal wirklich toller Nonkonformismus, Provokation, Gesellschaftskritik. Letztlich Stimmen von Leuten, die ihre Umgebung sehr kritisch beobachten. Und mit literarischen Mitteln, mit der ganzen Palette, ja, ich gehe jetzt mal zur Moderne, um nicht zu kompliziert zu werden, vom Realismus bis zur Dekonstruktion, bis zum Erzählen aus mit dem Fokus in das innere Erleben von Träumen und von Traumata, in diese ganze Palette der modernen Literatur, des modernen literarischen Erzählens eben auch beherrschen und ihre Umgebung, nämlich die arabische Welt, die von heute damit in dieser Art und Weise uns vermitteln.
Darf ich mal fragen, was die arabische Welt ist? Also die Franzosen unterscheiden zwischen französischer Literatur und frankophoner Literatur. Mhm. Also die französische Literatur ist die, die aus Frankreich, dem Staat, der Nation kommt und auch damit irgendwie zu tun hat, das reflektiert. Mhm. Die frankophone Literatur ist darüber hinaus die Literatur, die auf Französisch geschrieben wird in Afrika, in anderen Teilen Europas, in Kanada. Und ist jetzt, wenn wir arabische Literatur sagen, meinen wir dann so etwas wie frankophon, nämlich eine übernationale Literatur? Also sie findet ja in sehr vielen Ländern statt. Mhm. Kann man trotzdem von der arabischen Literatur sprechen? Das ist ja eine erstaunliche Sache.
Also man kann natürlich arabische Literatur runterbrechen auf arabischsprachige Literatur. Dann ist es ganz klar, das ist die Literatur in arabischer Sprache. Letztlich ist aber arabische Literatur viel, viel weiter zu fassen auch, weil das Arabische schon, die arabische Literatur seit ihren Anfängen her eben auch ein Becken war, ein Raum, in dem sich die Literaturen der Nachbarkulturen ausgedrückt haben. Ja, wir haben eben eine persische Literatur in arabischer Sprache, wir haben eine hebräische Literatur in arabischer Sprache, wir haben sehr viele andere Literaturen, die sich des Arabischen letztlich bemächtigen und ihre kulturelles Erbe, ihre speziellen, ihre kulturellen Sichtweisen und wie auch immer im Arabischen ausdrücken. Ja, aber es ist ein Rezeptionsraum vieler Literaturen. Es macht die Literatur von ihrem Erbe her auch so weit und so tief, weil es eben sozusagen nicht nur die Literatur der arabischen Halbinsel ist, sondern eines riesengroßen Kulturraums, der von Cordoba bis Zentralasien und darüber hinaus reicht.
Ich frage nochmal nach, einfach nur zur Abgrenzung. Also eine persische Literatur gibt es wohl schon, also eine in persischer Sprache. Dann gibt es auch eine persische Literatur in arabischer Sprache. Ja. Wie kann man auch statt arabischer Literatur islamische Literatur sagen? Oder verkürzt man dann einfach den Zeitraum?
Ich würde das extrem ablehnen, weil islamisch nach wie vor, uns fehlt letztendlich im Englischen, da haben wir das schöne Wort Islamicate, ja, das haben wir leider in Deutsch nicht, das ist möglich eine islamisch geprägte Welt, eben von islamischen Werten und Autoritäten und Recht und so weiter geprägte Welt. Dieses Wort haben wir nicht. Wir sagen, wenn wir islamische Literatur sagen, klingt es für mich, als ob es eine Literatur wäre, die religiös geprägt ist. Das ist sie definitiv nicht und das ist auch mit das mit es faszinierend, dass es weit über, dass es ganz andere Räume sind als religiöse Räume, die diese Literatur auch abdeckt. Ja, es sind eben das, was man jetzt säkular nennt oder nicht religiös oder völlig andere Gebiete des Lebens, die natürlich selbstverständlich in einer islamisch geprägten oder Islamicate World eben auch zu finden sind. Ja, das verkürzt es extrem, wenn wir das auf das Religiöse reduzieren. Es ist auch nicht so toll, von islamischen Handschriften zu sprechen, wie wir das hier in der UB auch machen, also in unseren gemeinsamen Projekten.
Das meint dann Handschriften aus dem Zeitraum?
Islamisch als, geprägt, ja, sagt man dann so als Hilfskonstruktion. Das sagt, dass es eben ist, wie ich es eben schon sagte, islamische Normen und Gesetze, islamische Autoritäten, islamische Hegemonie meinetwegen, aber da drin sind ganz viele Elemente und Menschen und kulturelle Bereiche, die überhaupt nichts mit Religion und Islam zu tun haben. Mhm. Und das ist letztendlich das, was ich auch faszinierend finde. So großartig der Islam und seine religiöse Literatur auch ist, ich möchte nur ganz kurz auf die mystische Literatur antippen oder das ganze wissenschaftliche Erbe, das sich in der islamischen Literatur ausdrückt. Aber das Säkulare ist etwas, das gesellschaftskritisch, auch religionskritische, skeptische, ist etwas, was ich besonders interessant finde, sowohl in der Geschichte als auch in der Gegenwart.
Sie haben vorhin sozusagen nochmal verstärkt, was ich als Frage formuliert hatte, warum sozusagen Sie mit Vorurteilen konfrontiert werden. Sie haben das nochmal verstärkt, indem Sie gesagt haben, mit Ignoranz geschlagen sind, sogar das Fach. Mir geht es selber genauso. Man kennt nur die Schriften Tausend und eine Nacht, die kennt jedermann so. Dann vielleicht nur Gibran Khalil und vielleicht noch Abbas Kedir oder
Abbas Ritter.
Ja, genau. Aber dann hört es auch schon, jedenfalls bei mir, auf vielleicht noch den Nobelpreisträger, den es ja auch 1988 gab.
Nachschub nach Fuß.
Genau. Wie kommt das, dass sozusagen dieses Abendländische sich immer um sich selbst kreist und so wenig über den Tellerrand hinausguckt und genau dieses Erbe oder dieses Vorurteil, entweder es sind islamistische Schriften, beschäftigen wir uns gar nicht damit. Wie kommt das? Also dass Europäer oder auch Nordamerikaner sich so wenig damit befassen. Oder vielleicht auch Deutschland. Also ich habe gelesen, in der Schweiz ist das Verlagswesen auch ein anderes. Also
ja, da gibt es zwei wichtige Vermittler, zwei wichtige publizistische Vermittler. Das ist eben der Lenus Verlag und der Unions Verlag. In Deutschland, muss ich sagen, hat sich das Bild auch geändert. 2004 war die arabische Welt Gast. Land bei der arabischen Buchmesse. Arabische Kultur und Literatur wird immer breiter rezipiert. Ja, es gibt viele Verlage, die auch etwas rausgeben. Haben Sie zum Beispiel von, ich bin gerade dabei, das zu lesen, von Michel Enard, Der Kompass, gelesen? Das ist ein Buch, das hat 2015 in Paris und in Frankreich den Prix Goncourt bekommen. Das ist eben auch ein Orientalist, letztendlich der, soll ich erzählen über das alles, der sich sozusagen immerhin mit seinem Erleben, das er reflektiert in einem Moment der Krise, er lässt eben sein Leben und sein Reisen und seine Begegnung als Orientalist in einem Gedankenstrom vorüberziehen in einer sehr kritischen Nacht. Und er hat damit letztendlich auch einen Preis bekommen, also den höchsten französischen Literaturpreis. Und es kommt ja sozusagen, würde ich sagen, mit arabischer Literatur. Merkt man auch an den Unis, als ich angefangen habe, 1990 mich mit moderner Literatur zu beschäftigen, da war das noch wirklich ein No-Go in meinem Fach. Also da ist man richtig diskriminiert und sanktioniert worden. Und wir haben in 1995 rum, das war hier bei einem Orientalistentag in Leipzig, größter Orientalistenkongress, eine Gruppe gegründet von jungen Nachwuchswissenschaftlern, zählte ich damals auch netterweise noch dazu. Und wir haben so eine Gruppe gegründet, die hieß irgendwie Neue Wege der arabischen Literatur. Und wir wollten arabische Literatur, eben auch die moderne arabische Literatur, einbeziehen. Wir wollten sie komparatistisch sehen, nicht nur philologisch, so in der Fachtradition. Wir wollten sie mit modernen Methoden der Literaturwissenschaft untersuchen. Und diese Bewegung hat sich den Bann gebrochen, ja. Die ist da und die hat dazu geführt. Und wir fühlen uns wirklich als Gründer noch heute, dass jetzt inzwischen viele Professuren gibt, die arabische Literatur unterrichten oder sogar der arabischen Literatur, modernen Literatur auch gewidmet sind.
Also gerade wenn wir jetzt darauf kommen, dass die Orientalistik manchmal auch einen ganz schlechten Ruf hatte, als eine sehr verknöcherte auf die Philologie und vor allen Dingen auf westliche Philologien zurückgehende Wissenschaft. Es gibt ja Bücher gegen den Orientalismus in der Orientwissenschaft. Ist jetzt mal die Frage, die persönliche Frage, wie kommt man dann gegen diese Widerstände, wie kommt man dann zur arabischen Literatur, wie kommst du jetzt dahin, also wie war dein Weg bis zur Nachwuchswissenschaftlerin, die eine eigene Gruppe gründet?
Also ich habe in Tübingen in einem sehr guten Haus studiert, im Orientalischen Institut, mit großen Koryphäen wie Josef van Es und Heinz Halm. Und ich hatte promoviert über ein Thema, das spielte, sage ich mal, im 11. Jahrhundert zwischen Iran und Ägypten. Es war auch ein interessantes Thema. Das war ein Missionar, der hatte aber eher so ein bisschen undercover Attitüden, und der hat einen autobiografischen Bericht, ein Memoiren geschrieben von seinen Aktionen, ja, der wollte so ein Herrscher.
Frau Professor, konnten Sie damals schon Arabisch?
Natürlich konnte ich Arabisch.
Und woher kam das?
Du willst ganz am Anfang, oder?
Ja. Wie kommt man zur Liebe dazu?
Willst du jetzt wirklich die sentimentale Geschichte hören?
Wenn es eine ist, wunderbar.
In der ich habe zwei Geschichten.
Ach, sogar.
Ich mache die zweite auf, echt, ja. Die andere ist mir vielleicht ein bisschen unangenehm. Also.
Ist das eine Liebesgeschichte, oder?
Die zweite ist die spätere. Da war ich junge Studentin. Sie haben mir erzählt, dass ich so einiges studiert habe. Ich habe auch Kunstgeschichte studiert, ein bisschen Islamwissenschaft, ein bisschen Religionswissenschaft, ein bisschen
neugierig.
Ägyptologie. Ich wusste nicht so recht, hatte auch nicht das beste Abitur. Also so. Und da bin ich im zweiten Semester mit einem Kommilitonen nach Afghanistan gefahren. Das war 1988. Nein, Entschuldigung, 78.
78. Wegen der Stoffe, die man da so kaufen konnte.
Nein, überhaupt nicht. Wir sind mit von Tübingen, von Stuttgart Hauptbahnhof bis Afghanistan sozusagen mit
Öffnen. Kann in Tübingen einsteigen und nach Afghanistan
fahren? Ja. Wir sind da mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren, ja, sozusagen erstmal Schwäbische Eisenbahn, dann Orient Express, ab Istanbul, dann Bus, dann zum Schluss an die afghanische Grenze mit einem Sammeltaxi und dann in Afghanistan war ich an diversen Orten und so weiter. Dann bin ich mit meinem Freund in das hinterste Badakhshan gefahren. Das ist der Finger von Afghanistan, wenn man die Karte hat. Afghanistan hat praktisch einen Finger, das ist ein Gebirgstal, das heißt Wachan, das zeigt Richtung China. Das geht ein Fluss durch, der heißt Kokcha. Ja, und es war damals eine Zeit, also inzwischen oder auch schon nicht mehr, war da ISAF, ja, Bundeswehr, in Kunduz und Faisabad stationiert. Das war diese Region, die war damals schon Spannungsgebiet, wir brauchten irgendwie eine Militärerlaubnis. Und waren die einzigen Touristen weit und breit und wohnten an diesem Fluss in einem so staatlichen Regierungshotel, das auch menschenleer war und sind eben dann tagsüber in diesem Fluss entlang gelaufen, in schöne kleine Oasenstädtchen und haben mit den Menschen geredet.
Aber auch also da konntest du schon Arabisch?
Ach so, oder wieder zurück zu warum ich dann. Ich fand es so schön da und es hat mich so verzaubert und begeistert. Ich meine, in dem Alter ist man noch nicht so abgebrüht. Und dass ich beschlossen habe, genau, und ich hatte auch noch Ibn Hisham, das Leben des Propheten auf Arabisch dabei, das hatten wir damals im Arabischunterricht geübt und das hatten wir also auf diese lange Reise mitgenommen auf Arabisch und haben dann abends in diesem leeren Hotel dieses Buch auf Arabisch gelesen. Und da habe ich beschlossen, ich mache dieses Fach als Hauptfach. Weil, wenn ich es als Hauptfach mache, so war es damals in Tübingen, dann kann ich auch Persisch lernen und in Afghanistan spricht man einen persischen Dialekt, Dari. Und dann komme ich ganz schnell da wieder hin und dann werde ich Ethnologin oder so und rede ganz viel mit den Menschen über ihr Leben und ihre Geschichten und ihre Traditionen. Das war eigentlich so einer der beiden Auslöser. Und dann bin ich zurück nach Tübingen gekommen, Oktober 88, Beginn des Wintersemesters. Und im Herbst, im Winter sind dann die Russen einmarschiert. Und ich habe dieses Land nie wieder gesehen und konnte da nie mehr hin und habe mich dann eben anderen Regionen zugewandt, kurz gesagt.
Also das führt vielleicht logischerweise dann zur zweiten Frage. Welche Regionen kennst du näher aus eigener Anschauung?
Ich bin dann in der Zeit, als ich nicht mehr nach Afghanistan nie mehr kommen konnte und auch Iran dann durch die iranische Revolution. Ich mag bis zum heutigen Tag eigentlich kein Kopftuch tragen. Bin da nicht mehr hin. Ich bin dann eigentlich meine zweite, nächste Liebe, was die Region betrifft, war dann Palästina, Westjordanien, Gaza, Jordanland und diese Region. Mhm. Und da habe ich natürlich auch so langsam meine Romantik verloren, weil wer in diesem Gebiet reist und Menschen kennenlernt, der spürt natürlich sehr bald eine mächtige Dissonanz durch, die eben durch den Nahostkonflikt verursacht ist und die da durch jede Stadt, durch jede Straße, durch jeden Menschen, durch jedes Haus und wie auch immer zu spüren ist. Ja. Und da habe ich mich dann sozusagen als Arabistin oder Islamwissenschaftlerin ein politisches Bewusstsein bekommen, das mich damals seitdem natürlich auch nicht mehr loslassen konnte.
Wie wird man von den Menschen angesprochen? Kann man da ein paar Geschichten erzählen? Also freuen die sich, dass jemand Arabisch spricht? Erzählen sie viel? Liest man Literatur gemeinsam zum Beispiel? Mhm. Kommt es dazu?
Ja, also dazu gibt es noch Folgendes zu sagen, dass ich dann so oft auch nicht mehr hingereist bin, immer nur auf kürzere Aufenthalte, weil ich sehr bald berufstätig war nach der Promotion. Also dann kann man sich das auch nicht mehr so erlauben. Ich bin natürlich immer wieder dorthin gereist, aber wie Sie einem ansprechen, Sie sprechen einem so meiner Erinnerung nach natürlich irgendwie freundlich an, ja. Das, diese Freundlichkeit, die heute auch noch zu finden ist, die war damals massiv verbreitet. Man ist begeistert, wenn jemand Arabisch spricht, auch wenn es irgendwie nicht so ganz perfekt ist. Ich habe viel über Literatur gesprochen, weil ich dann von meiner Istanbuler Zeit als Mitarbeiterin des Orient-Instituts von Istanbul einen Auftrag hatte oder ein Projekt hatte, dass ich mich mit palästinensischer Literatur beschäftigt habe und dann eben noch von Istanbul aus und davor und danach und so, also öfters nach Palästina gefahren bin und dann mit Literaten auch gesprochen habe, die interviewt habe.
Ich will noch die Frage anschließen nach der Literatur im Leben, weil was mich sehr fasziniert hat, also wir hatten hier mit Hilfe von Verena Klemm auf Initiative und unter Leitung von Verena Klemm zwei Ausstellungen in der Bibliotheca Albertina über arabische Schriften, die hier im Hause sind. Und die erste war über
Ein Garten im Ärmel.
Und das bezieht sich auf ein Buch, was man eben einsteckt und was eben auch
eine Handschrift, die man sozusagen im Arm hält, ja.
Und aus sozusagen, wo man drin spazieren kann, gehen kann. Also eine Ausstellung, die ganz stark um diese Faszination der Literatur geht und die diese wahnsinnige, tief berührende Liebe zum Buch, zum Text, zur Poesie wirklich ausdrückt. Und ich fand das ganz wunderbar. Man kann das an diesen Schriften bis heute auch sehen, dass diese Bücher dann so Widmungseinträge haben und Einträge der Leserinnen und Leser, die dann sagen, wie bedeutend das Buch für sie selber war und dass es doch anderen auch möge helfen und Ähnliches. Und diese Schriften sind alles Handschriften. Das sind abgeschriebene, für andere abgeschriebene, vielfach ausgeliehene Schriften. Und das ist etwas ganz anderes, als zur gleichen Zeit bei uns stattfand, weil das Drucken im größeren Maßstabe fand erst Ende des 19. Jahrhunderts statt. Und jetzt, wie muss ich mir das vorstellen? Muss ich mir tatsächlich sozusagen die Literatur, also die Texte, die von Hand zu Hand wandern und von Mund zu Mund, ist das wirklich ein eher intimes Zirkulieren oder denn also es kann ja dann unmöglich riesige Buchhandlungen geben, in denen ganz viele Bücher in hoher Auflage sind, sondern es gab
doch.
Aha, im Handschriftenzeitalter schon. Ja also zirkulierte Literatur ganz heftig.
Also François Desroches, der mit einer der größten Kodikologen und Handschriftenforscher unseres Faches ist, der hat schon für das 8. Jahrhundert eine Buchrevolution angesagt in der arabischen Welt. Damals hat man die Erfindung der Papierherstellung, wie es vielleicht auch legendär heißt, von chinesischen Gefangenen in Zentralasien gelernt. Und man hat also die Technik der Papierproduktion in die arabische Welt gebracht. Und das hat einen riesengroßen Boom ausgelöst. Ja, es wurde geschrieben, es wurde kopiert, es wurde verkauft, es wurde gesammelt, es wurde im Lehrbetrieb eingesetzt. Es war sozusagen eine riesengroße Maschinerie der Buchkultur, die bereits im 8. Jahrhundert stattgefunden hat, die auch nie mehr aufhörte letztendlich. Also die Handschriftenbuchkultur ist etwas, was eine Menge an Literatur, eine nicht zu fassende Anzahl auch von literarischen Genres hervorgebracht hat, schon seit dem 8., 9. Jahrhundert, dass man sagt, dass die arabische Literatur vielleicht neben der chinesischen oder hinter der chinesischen, aber im Vergleich zur chinesischen, auf jeden Fall sind das die zwei größten literarischen Kulturen, die die Menschheit hervorgebracht hat. Und da gab es einen Boom, da gab es die Technik, es gab den ganzen Berufszweige, die mit Kopieren, Buchherstellen, Binden, Verschönern, Kalligrafieren, Kopieren habe ich glaube schon gesagt, also diese ganzen mit dem Bücherherstellen Gewerbe beschäftigt waren, ganze Familien haben davon gelebt.
Aber das heißt doch trotzdem, das Buch ist nicht zur Ware geworden, wie zum Beispiel auf den Buchmärkten hier in Leipzig, Paradebeispiel, 18. Jahrhundert, wo man Bücher kaufen konnte, wo jeder, der Geld hatte, Bücher kaufen konnte und dass er eine gewisse Anonymität auch darstellte, wo ein Markt war, den kein Verleger richtig berechnen konnte, deswegen waren Überraschungserfolge denkbar, plötzlich kauften alle Werther, ja, weil das der neue Autor war. Diese Effekte gab es vergleichbar wahrscheinlich dann anders, denn diese Kultur, die arabische Literaturkultur, blieb ja bestehen, eigentlich unbeschadet durch den Kontakt mit dem Westen. Mhm. Sie blieb, ich stelle mir das so vor, intim.
intim ist angesichts dieser Größe und dieser Netzwerke, ja, die in zum Beispiel auch im Lehrbetrieb steckten, ist wahrscheinlich nicht so ganz angebracht.
Elitär?
Aber, elitär? Also, nee, gar nicht so. Also, weil nämlich spätestens im 10. Jahrhundert fing es an, dass sich auch die Bildungsinstitutionen vermehrt haben. Da gab es auch Schulbildung für Kinder. Ja, 10. bis 11. Jahrhundert.
10. bis 11. Jahrhundert unserer Zeitrechnung.
Ja.
Ja, aber ja, wenn ich jetzt zum 17. 18. Jahrhundert unserer Zeitrechnung komme, wo hier die Aufklärung tobt, sozusagen.
Sie meinen, du meinst, dass es da weniger, also man sagt,
ich vergleich das nur.
Man sagt, dass im 18. Jahrhundert, die, also, dass zumindest in den Städten viele des Lesens mächtig waren, ja. Aber natürlich bleibt es letztendlich eine elitäre Kunst. Auch heute verkauft ein Schriftsteller in der arabischen Welt, wenn es hochkommt, also wenn es nicht gerade ein super Bestseller ist, etwa zwischen 1000 und 3000 Exemplaren seines Buches. Und das kann man sich natürlich dann auch noch auf die Handschriftenzeit zurückbrechen, dass es dann viel weniger waren. Aber Fakt ist auch, dass es riesengroße Bibliotheken gab, Privatbibliotheken. Wir haben ja eine hier in Leipzig, die Rifa'ia aus Damaskus. 400.
Das war die zweite Ausstellung, ne? Die 1853 hier komplett importiert wurde, also eine ganz besondere kulturhistorische Sache, dass hier in Leipzig eine Privatbibliothek aus Damaskus ist, so wie sie damals in Damaskus bestand.
Also quantifizieren kann ich das jetzt nicht, ob das wenig oder viel waren. Ich glaube, dass man das auch historisch kaum nachweisen kann. Letztlich, da fehlen uns irgendwie auch die Methoden sozusagen. Es sind Leute dran, wie Konrad Hirschler, das ist der Kollege, der jetzt in Berlin seine Professur angetreten hat, die arbeiten tatsächlich anhand von Lesernotizen in Handschriften aus dem Moscheebetrieb dran, um zu schauen, wie viele Leute zum Beispiel den oder jenen Gelehrten auch gehört haben. Der hat ein Kapitel in seinem Buch, das heißt A City is Reading. Ja, eine ganze Stadt liest sozusagen, ist eine, der Titel seines.
Haben wir hier auch, Leipzig liest.
Genau, das hat er vielleicht eben abgekupfert.
Ja. Ja. Nee, mir geht es auch nicht um den Vergleich. Ich weiß schon, dass der nur sehr grob sein kann, wenn man so ignorant da über die Kulturgrenzen hinweg fragt. Mir geht es eher darum, was macht diese arabische Literatur? Das ist ja jetzt ein Begriff, der erstmal poetische und fiktionale Dinge umfasst. Ja? Mhm. Also man kann schon noch die wissenschaftlichen und die Frömmigkeitstexte.
Das machen wir auf jeden Fall. Wir trennen das nicht so.
Man trennt es nicht so.
Also schon im Englischen trennt man es nicht mehr. In den Begriff Literature ist irgendwie.
Ja. Ich will das ja auch gar nicht trennen. Ich dachte jetzt nur, wenn wir von der Attraktivität der Texte sprechen, dann deswegen, weil diese Geschichten zirkulieren und auch immer verändert werden.
Wir können es gerne hier auf Literatur im deutschen Sinne reduzieren.
Genau. Und wie ist es dann? Also wenn jemand heute deutsche Literatur kennenlernen will, dann kann er Daniel Kehlmann lesen oder Goethe oder den Grimmelshausen. Also er hat sozusagen mehrere Jahrhunderte zur Auswahl. Und die einen nehmen den, die anderen nehmen den, die wenigsten nehmen den Grimmelshausen wahrscheinlich. Ist es in der arabischen Welt genauso, dass es sozusagen gegenwärtige und klassische Schriftsteller gibt? Und wie hängen die zusammen?
Gegenwärtig und klassisch, also das hatte ich ja vorhin, glaube ich, auch einleitend schon gesagt, dass es über 1400 Jahre hinweg arabische Literatur produziert wurde. Es ist ein großer Kanon oder über... Kanon ist natürlich auch wieder ein politisches Wort, aber eine große Bandbreite an Literatur geschrieben worden. Ich könnte auch gerne ein paar Literaten ein bisschen vorstellen. Und dann in der Moderne war es natürlich eine komplett andere Situation. Wir haben dieses 19. Jahrhundert, da wurde dann gegen den auch gegen den Widerstand der Schrift, der sagen wir mal, der Anhänger der Handschriftenkultur, die eben eine sehr kommunikative war und mit viel Mündlichkeit und persönlicher Kommunikation einherging, um das nochmal reinzuholen, was du vorhin angesprochen hast. Da gab es plötzlich einen Cut, da hatten wir die Druckerpresse, ja 1820 oder so, 23 in Ägypten eingeführt. Und
stimmt das, dass Napoleon die brachte, die Druckerpresse?
Ja, es gab Heiden? Allerdings vorher in christlichen Klöstern schon manchmal, so, gab es also auch schon so bestimmte, gab es auch schon in kleinerem Stil Druckerpresse, genau. Und Napoleon hat die mitgebracht, die hat er im Nil in Fustat in Alt-Kairo aufgestellt und hat dann im großen Maßstab eben auch aus eigenen Interessen gedruckt. Und dann beging die Zeit, die wir ganz euphemistisch und begeisternd letztlich nennen können, die Zeit des kulturellen Aufbruchs. Da haben sich dann mit der Druckerpresse sind auch Bildungsinstitutionen westlichen Typs gekommen, ja, Schulen, die nicht islamisch waren, sondern sozusagen europäische Bildung vermittelt haben. Es kamen neue Mittelschichten, neue Leserschaften, neue Öffentlichkeiten hervor. Und in dieser Zeit hat auch die arabische, moderne arabische Literatur ihren Anfang. Die ist letztlich durch Inspiration aus Europa entstanden, hat es aber geschafft, gegen diese Sogkraft und auch gegen diese hegemoniale Konstellationen, das ist ja immerhin ein koloniales Verhältnis, ihre eigenen Elemente beizubehalten. Ja, also die Spezifika der arabischen Literatur, die im Laufe der Jahrhunderte eben entfaltet worden waren. Bestimmte Stilmittel, wie die Rahmenerzählung zum Beispiel. Und
ja, welche sind denn das zum Beispiel? Das würde mich schon interessieren. Also wie sehe ich sozusagen diese, es sind ja schon offenbar besondere stilistische Mittel, die da eingesetzt werden, die es so in der westlichen Tradition vielleicht nicht gab und auf die man sich auch wieder heute neu besinnt.
Mhm.
Vielleicht ein paar Beispiele.
Ja, wir haben heute im Seminar gerade einen E-Mail-Roman gelesen. Also der findet praktisch überhaupt nichts mehr, findet sich darin wieder von dem, was die arabische Tradition hervorgebracht hat. Aber was mir jetzt konkret einfällt, ist, dass es so in den 60er Jahren, das war die Zeit des postkolonialen Aufbruchs, ja, da hat man die Kolonialzeit endgültig überwunden gehabt und dass man sich dann auf das literarische Erbe auch zurückbesonnen hat. Und da ist zum Beispiel auch ganz groß die das Schwelgen in Erzählung, das Verschachtelte Erzählen von diesen aus der arabischen Epik, wo wir hauptsächlich Tausend und eine Nacht so allgemein kennen, diese Geschichten, die verschiedenen ineinander geschachtelten Geschichten sind dann selbst als ja, sind zum Beispiel wiedergekommen.
Also eine ja. Rahmenerzählung, in die dann viele kleine Geschichten
auch Motive, eingebettet sind. Figuren sind wiedergekommen, ja. Zum Beispiel aus der Makame, der verschlagene Vagabund, ja, der dem Haupterzähler sozusagen mit allen möglichen Mitteln und vor allem mit stilistischer Raffinesse sozusagen den an der Nase rumführt, dass er zum Schluss irgendwie sein Geld oder sein Lob oder wie es auch immer bekommt. Solche Figuren sind dann plötzlich wieder aufgekommen. Was nicht heißt, dass nicht auch zum Beispiel Kafkaeske Elemente vorkommen. Also ganz verschiedene. Der eigene Reichtum und der kulturelle Reichtum, der Reichtum der westlichen Literatur oder den die westliche Moderne letztlich hervorgebracht hat oder internationale Moderne hervorgebracht hat, der umfasst in vollem Maße auch, ist in vollem Maße auch in die arabische Literatur eingegangen.
Kann man dann überhaupt noch unterscheiden zwischen westlicher und arabischer Literatur? Oder, das war ja die Anfangsfrage, bezieht sich das auf die Sprache, die gesprochen wird, oder auf die Stilmittel, auf die Inhalte, auf die Komposition, auf die Lebensumstände, kontextuelle?
Ja.
Was macht denn die arabische Literatur?
Natürlich
als arabische Literatur
zum einen die vielen Stilmittel, die aus der Vergangenheit auch noch weiterleben. Die sind aber mal mehr oder mal weniger stark. Ja, zum Beispiel werden sie auch über intertextuelle Verfahren reingeholt. Ja, dass zum Beispiel das alte Andalusien plötzlich wieder oder an Literaten angeknüpft wird. So, das ist aber nicht das, was ich sagen wollte. Was ich am stärksten finde und was mich am meisten fasziniert, ist natürlich eigentlich auch die Beziehung von Text und Kontext. Also das ist so meines. Ja, ich möchte jetzt Literatur weniger immanent betrachten. Ich finde Literatur, arabische Literatur, ein herausragendes Mittel, eine ganz tolle Quelle, eine ideale Quelle, um letztlich in das Innere der Menschen blicken zu können, die diese Literatur schreiben, die eben von ihrem Erleben und ihren Erfahrungen erzählen. Und diese Erfahrungen sind mal nicht sind mal meistens zumindest eben finden in der arabischen Welt statt, ja. Und das heißt, wir haben eine ganz tolle Quelle sozusagen gefiltert durch einen kreativen und Zeitgenossen aus der arabischen Welt, mit literarischen Fähigkeiten und Ambitionen und der eben uns seine Welt vermittelt, in der er lebt. Und noch ein Satz: Seit es die moderne arabische Literatur gibt, ist es auch eine kritische Literatur. Es gibt keine unkritische arabische Literatur, zumindest im fiktionalen Bereich. Es sind immer ein gesellschaftspolitisches Anliegen. Ja, das ist nicht oftmals sehr, sehr subtil, aber es ist da.
Also es gibt ja in der europäischen Tradition, gerade im 19. Jahrhundert, die Strömung des Realismus, und eine starke Bezüglichkeit der Literatur auf die Gegenwart. Also man kann die Gesellschaften in Frankreich durch die Romane von Balzac und Zola studieren, man kann sie in England durch die Romane von Dickens oder Thackeray studieren, man kann in Deutschland Gottfried Keller oder Fontane nehmen und hat ein Bild der Gesellschaft und der Verstrickung jetzt der Menschen in verschiedene familiäre oder auch berufliche, professionelle Gegebenheiten und Netze sozusagen und lernt daraus also auch heute noch sehr viel über die Gesellschaft, wobei man natürlich immer in einer geformten Geschichte sozusagen sich bewegt. Ja. Ist das so ähnlich?
Ja, ich finde es eben noch sogar noch drastischer, weil wir in der arabischen Welt eben, ich sage das jetzt sehr pauschal, ich weiß, dass es nicht auf alles zutrifft, aber es ist nun mal auch eine Welt der Diktaturen in vielen Staaten und es herrscht Zensur und es herrscht Restriktion und man äußert seine Meinung eben nicht frei. Und gerade da ist Literatur, Film und Kunst ein wahnsinnig wichtiges Mittel, um überhaupt etwas von den, in dem sich Menschen äußern können. Ja, das ist so etwas ganz anderes auch als Presse zum Beispiel, ja, wo man eben auch diese Meinungsvielheit und diese Kommentarfunktion und so weiter gar nicht in dem Maße hat. Also das beste Beispiel ist ja gerade, was in der Türkei passiert und in Ägypten ebenso. Und da ist es eben Literatur, die da entsteht, das ist eine wichtige Quelle, um sozusagen in das Geschehen dort Einblick zu haben und auch in die Befindlichkeiten und Stimmungen der Menschen, auch das kritische Potenzial der Menschen. Ja, wir sehen die oftmals so hier alle so konform und unterdrückt, und aber da merken wir, was da für ein Potenziale sozusagen zugange sind, ja, die letztendlich eben auch den arabischen Frühling hervorgebracht hat, den man auch in der, zumindest im Nachhinein in der arabischen Literatur, die ab 2003, 4, 5 in Ägypten produziert wurde, zum Beispiel sozusagen vorausahnen kann.
Da gibt es sicherlich
auch. Da ist ein Ventil, das kurz vorm Platzen ist, und das merkt man in der Literatur.
Da gibt es aber sicherlich auch Unterschiede der verschiedenen Länder. Ich glaube, Libanon war sehr, sehr viel freier und mit weniger Zensur belastet als viele andere arabischen Länder.
Das ist immer noch das.
Gibt es da so ein Äquivalent wie, was weiß ich, Charlie Hebdo oder Titanic oder so? Gibt es das in der arabischen Welt auch, so eine Satirezeitschrift?
Gucke ich meine Studenten an. Es gibt Satire, es gibt viel Satire. Ich kenne sie eben hauptsächlich auf der literarischen Ebene, dass Satire, Ironie, Dekonstruktion, Spott, und zwar alles gegenüber Autoritäten, seien es Diktatorenväter oder Heldentypen, das ist an der Tagesordnung, ja, und das wird auch, wenn es zum Teil verschlüsselt ist, weil man muss ja auch die Zensur überstehen, aber es mehr oder weniger offen oder auch zensiert mit anderen literarischen Verfahren dann doch zum Ausdruck gebracht, kommt es durchaus vor. Gibt es eine Satirezeitschrift? Haben Sie was? Gut, ja.
Satire im Online-Magazin, auch im Fernsehen gibt es, glaube ich, in Ägypten jedenfalls, oder gab es. Also ich lerne sozusagen aus der Diskussion jetzt, dass es in der arabischen Welt, wenn man sozusagen jenseits der schematischen Blicke Kenntnis haben will, die man ja aus der Ferne immer, werden die Blicke immer sehr schematisch, dass es da so gut wie alles gibt. Ja? Also Ich will jetzt noch mal dieses Konzept der arabischen Welt, das finde ich faszinierend, weil das ist ja eine Welt, die durch die Sprache und dann vielleicht auch durch die Literatur zusammengehalten wird. Also wenn jemand auf Arabisch schreibt, wird er dann automatisch überall gelesen und auch überall, sozusagen können die Leute überall damit etwas anfangen, weil wir hatten ja gerade eben gesagt, dass die verschiedenen Staaten politisch unterschiedlich verfasst sind. Zirkuliert denn die arabische Literatur auch quer durch diesen riesigen Raum? Gibt es eine arabische Buchmesse, wo die alle zusammenkommen?
Es gibt in Kairo und in Beirut eine Buchmesse und auch in Riad. Es gibt eine Zirkulation, die allerdings in stärkstem Maße eingeschränkt ist, weil wir uns den Buchmarkt und vor allem die transnationalen Schienen, die es hier durch internationalen Vertrieb gibt, nicht in dem Maße vorkommen. Sie haben Libanon erwähnt, Beirut ist in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und auch heute eigentlich der Ort gewesen, wo die Literatur, die wenigsten Restriktionen gegeben hat. Dort kann sehr viel erscheinen. Und natürlich kann es sein, dass man in Marokko eine Buchhandlung findet oder zwei, wo doch auch Literatur, die in Beirut gedruckt worden ist, Dar es-Saki zum Beispiel, das Haus in Beirut, Publikationshaus, dass man das vielleicht in Tanger oder Marrakesch finden kann, aber in vielen Ländern auch nicht. Die Lebendigkeit des Vertriebs ist stark eingeschränkt. Es gibt auch natürlich nicht so viele Leser. Ich sagte vorhin auch 1000 Stück pro Autor ist so ein bisschen der Durchschnitt. Heute hatten wir einen Bestseller. Das ist ein E-Mail-Roman von einer jungen Saudi-Frau, die über hunderttausende Mal ihren E-Mail-Roman verkauft hat. Also sowas kommt dann vor und es verbreitet sich überall und dann brechen dann letztendlich auch die Zensurschranken in Saudi-Arabien weg, weil man gegen die Wucht dieses Romans überhaupt nichts mehr unternehmen kann.
Also man diskutiert natürlich viel über die arabische Welt, auch im politischen Kontext, auch in Europa. Und ich finde es dann immer ein bisschen erstaunlich, dass man immer so weit laufen muss, bis man den nächsten Spezialisten findet. Also es gibt ja die Klage auch vieler sogenannter regional orientierter Fächer, dass zum Beispiel in Deutschland einfach gar nicht genügend Wissenschaftler beispielsweise an Universitäten sich mit diesen Kulturen beschäftigen. Nicht genügend Leute, die sich mit China beschäftigen, was eine große Wirtschaftsmacht ist. Nicht genügend Leute, die sich mit dem arabischen Raum beschäftigen. Ne? Man sieht es immer dann, wenn Konflikte auftauchen, dass man Mühe hat, Leute zu organisieren, die einem das jetzt meinetwegen auf Deutsch irgendwie klar erklären. Ist diese, wie kommt es, dass es eigentlich trotz der globalisierten Welt dann in einem Land wie Deutschland, wo es so viele Lehrstühle für alles Mögliche gibt, wo dann diese Kenntnisse irgendwie nicht so gefördert werden, wie das vielleicht ja nötig wäre, auch jetzt aus Völkerverständigungsgründen?
Also welche Kenntnisse denn?
Die Kenntnisse jetzt über die arabische Welt.
Das wird doch gefördert. Also
ausreichend und hinreichend.
Fach ist ein Boomfach. Also wir können jetzt wirklich gar nicht davon sprechen, dass es sozusagen da vor sich hin irgendwie klappert. Ja, das ist ein großes
Boomfach. Die Professorenzahl vermehrt sich.
Die vermehrt sich. Es werden auch immer mehr Frauen nebenbei gesagt.
Okay.
Ja. Es werden,
alles gut.
Bitte?
Alles gut.
Nein, ich weiß nicht. Ich kann es natürlich jetzt auch negativ darstellen. Aber so wie du es dargestellt hast, hört sich das so ein bisschen traurig an. So war es in 1990er Jahren.
Ja.
Seitdem erlebe ich, dass die orientalischen Institute, auch wenn sie zum Teil unterschiedliche Namen haben, dass es eben boomt, da die Studentenzahlen gehen extrem hoch, ja, weil Studenten auch durch die Ereignisse in diesem Raum, dass dieser Raum auch immer näher rückt und immer Ärger deutlicher mit uns verflochten ist und dass das enorm die Studenten anregt. Und ich denke, das Wichtige ist natürlich auch, oder Studierende anregt, das Fach zu studieren. Das Wichtige ist natürlich aber auch, dass zunächst mal die Sprache vermittelt wird. Und da sind wir in Leipzig eben auch bundesweit gut gestellt, ja, aus einer Tradition raus, die auch noch in die DDR zurückgeht, nämlich die Leute sehr sprachpraktisch auszubilden. Die können schon im ersten Semester, soweit ich das beobachte, schon kleine Konversationen führen.
Ich will noch eine andere Beobachtung gleich loswerden, damit ich auch da korrigiert werden kann. Der Unterschied hat man mir gesagt oder habe ich so mitbekommen von Ländern wie Frankreich oder England, zum Beispiel in London gibt es eine riesige School of Oriental Studies, ist, dass dort in Frankreich oder in England sehr viele Menschen aus den Ländern, ja, aus dem arabischen Kontext zum Beispiel, dort studieren, während in Deutschland das eher nicht so ist. Ja, in Deutschland ist es eher ein Stück unserer Kultur, sich für das andere Land zu interessieren, während in England, ich muss das ganz vorsichtig formulieren, weil ich es auch nicht so gut kenne, dort so eine Art Kommunikationsverdoppelung stattfindet. Das heißt also, Leute aus den ehemaligen Kolonialgebieten oder aus wirtschaftlich eng verflochtenen Regionen gehen dann dort auch hin und prägen auch diese Studien mit. Würde man sich das wünschen, jetzt frage ich einfach mal so, dass es in Deutschland mehr zum Beispiel Studierende aus arabischen Ländern auch an den Instituten gibt oder sind die sozusagen eher orientiert auf die Information der deutschen Kultur? Also gibt es so eine Art Message hinter den Orientstudien, dass die in Richtung sozusagen auf eine verbesserte Kenntnis der Deutschen ausgeht? Oder sind sie auch dialogisierende Einrichtungen?
Oh, das ist eine schwierige Frage.
Ja, ich weiß, das ist auch nicht gut gestellt. Aber es interessiert mich einfach, ja.
Können wir vielleicht nachher auch nochmal drüber diskutieren.
Also,
wir freuen uns natürlich über arabische Studierende. Und dadurch, dass wir, ich spreche es mal auf Leipzig rüber, weil so ein Gesamtüberblick ganz spontan, und oder vom Vergleich zum Beispiel mit School of Oriental and Asiatic African Studies in London und der Situation da, das kann ich eigentlich gar nicht machen. Also es gibt in Leipzig Konferenzdolmetschen, arabisch-deutsches Fachübersetzen, es kommen in der begrenzten Form, wie wir eben Leute aufnehmen können, Leute in diese Studiengänge, und diese Studiengänge sind voll. Mhm. Ja, es kommen Leute, es werden Leute ausgebildet, um eben Kulturvermittler Dienste zu übernehmen. Ja,
das sind aber Deutsche sozusagen, ursprünglich.
Nein, das sind Arabische. Die kommen aus der arabischen Welt.
Und genau, gibt es jetzt auch Flüchtlinge?
Flüchtlinge, die, das fängt an.
Ja,
das fängt an. Es gibt in Berlin auch noch, also sagen wir das Wissenschaftskolleg und zum Beispiel Forum Transregionale Studien, Europe in the Middle East in Europe, die eben auch Nachwuchswissenschaftler, also es gibt zwei verschiedene Stufen, Nachwuchswissenschaftler oder schon renommierte, etablierte Kollegen aus der arabischen Welt dorthin holen, ja, die können dann da forschen und sich vernetzen. Also es gibt schon solche Strukturen, die mögen tatsächlich noch nicht voll entfaltet sein und könnten sich noch weiter entfalten. Mhm. Aber ich denke, es geht los und man kann das auch schon an unserem Institut schon auch eine Weile sehen, dass wir unsere Türen und unsere Studiengänge für Studierende aus der arabischen Welt selbstverständlich offen haben. Und wir haben auch so viele, wenn es vielleicht auch in westlichen Bundesländern durch die höhere Zahl der Migranten dort schon, also als ich in 90er Jahren in Hamburg gearbeitet habe, mal 7 Jahre an dem entsprechenden Institut, da waren eben schon ganz viele junge Türken, die dieses Fach studiert haben. Turkologie gab es da noch im Haus, es war so ein Department. Mhm. Und die haben natürlich Interesse gehabt, aus Gründen, weil sie ihre kulturellen Wurzeln natürlich auch erforschen wollten. Und so, das gibt es in diesem Maße in den neuen Bundesländern nicht so.
Und würdest du so weit gehen zu sagen, dass diese Institute, jetzt beispielsweise auch das in Leipzig, also neben der Wissenschaft oder durch die Wissenschaft auch so etwas wie Anwälte beispielsweise der arabischen Welt sind?
Ja, klar, natürlich. Ja. Also ich denke, wir haben einfach das sprachliche und kulturelle Wissen, um diese Rolle einnehmen zu können. Und unsere Studenten sind auch mehr, und also nicht nur natürlich auch meine Kollegen, aber wir sehen es auch an Studenten, die in höchstem Maße eben jetzt auch interessiert sind, jetzt wo diese Kriege praktisch, die den Nahen Osten verheeren, wo die Menschen, die Flüchtlinge hier ankommen und plötzlich auch unter uns sind, dass unsere Studenten, das für die extrem wichtig ist, ihre Fachkenntnisse, die sie eben auch in der Sprachausbildung in Leipzig bekommen, diese Fachkenntnisse anzuwenden und eben auch diese Angebote machen, interkulturelle Trainings und Schulungen und Flüchtlingshilfe und sonst was. Also meine Mitarbeiterin Marie Hakenberg, die hat jetzt gerade am Donnerstag einen ganzen Tag in der Leipziger JVA eine interkulturelle Schulung gemacht, ja, mit einer Psychologin und von einer Psychologin unterstützt. Die berühmte JVA. Ja, so, also, und dann gibt es noch andere auch in diesem Raum jetzt, die sich alle engagieren. Ja, es gibt inzwischen keinen Nachwuchswissenschaftler mehr, der sich nicht engagiert, um diese Problematik jetzt hier, also sozusagen um die Kapazitäten, die man in diesem Fach erwirbt, eben auch in die Gesellschaft zu tragen, genau an diesem Punkt.
Welche Rolle spielen bei diesen Prozessen, aber dann auch sozusagen innerhalb der arabischen Literatur, um mal wieder den Bogen zu kriegen, die Frauen in dieser ganzen Entwicklung? Also haben die da einen großen Anteil daran, bestimmte Dinge auf den Weg zu bringen, das Bild gerade zu rücken, was wir hier als Westler oftmals haben?
Wir gehen zurück zur arabischen Literatur, in die arabische Welt. Also ich denke, dass es eine sehr, sehr radikale Literatur von Frauen gibt, und zwar in einem quantitativ auch großen Maßstab von arabischen Frauen, die sich gegen die Zwangseinrichtung des Patriarchats in allen seinen Erscheinungsformen richten. Ja, also wir haben keine stärkere Patriarchatsdemontage, als wir das in der Literatur arabischer Frauen erleben können, zum Teil auf sehr kunstvolle und starke Weise.
Wird da unser Bild bestätigt oder eher nochmal korrigiert und zurechtgerückt?
Nee, ich denke, man sollte das zur Kenntnis nehmen. Wie ich anfangs gesagt habe, wird ja arabische Literatur, viele kennen sie überhaupt nicht. Ja, und heute Morgen, wie gesagt, da hatte ich mein Literaturseminar. Ich hab eine Fächerkooperation mit Romanisten. Da sitzen dann 8 bis 10 Romanistikstudierende auch drin, ja, die noch nie was mit arabischer Literatur zu tun gehabt haben, die es aber brennend interessiert. Und denen sind heute auch, als wir den Roman The Girls of Riyadh, The Girls of Riyadh gelesen haben, da haben die auch gesagt, was ihnen das für neue Welten eröffnet, weil sie eben nur diese Pauschalbilder von arabischen Frauen haben. Jetzt haben wir da mal mit dieser Autorin, Raja Asana, eine junge Frau, die 18 oder 20 ist, als sie angefangen hat, dieses Buch zu schreiben, die uns sozusagen in der Form von E-Mails, ja, die sie mit ihren 3 Freundinnen austauscht, von dem Leben und der Liebe und den Enttäuschungen und den Hoffnungen und dieser jungen Frauen eben erfahren lässt, ja, so dass man da plötzlich ganz weit in die Welt letztendlich, die sonst in den Häusern verschlossen ist oder in den oder die sind ja auch an der Uni und machen Ausbildung und so, aber die sonst überhaupt nicht nach außen dringt, können wir dann plötzlich ganz tief reingucken, und wir merken dann plötzlich auch wenn da vielleicht manches Klischee bedient wird, merken wir plötzlich aber auch, da gibt es eine junge Frau, die heißt Raja Asana, die ist 20 Jahre und die veröffentlicht ihren Roman, der zum Bestseller wird, indem er von dem Leben der jungen Frauen in oder jungen Paare auch in Saudi-Arabien berichtet. Ja, und so, das ist ja nur eine von ganz vielen, die das machen. Also Literatur arabischer Frauen ist ein wichtiges Medium, würde ich mal sagen. Das.
Ich würde vielleicht eine Frage noch stellen und dann aber auch schon andeuten, dass wir das Mikrofon gerne rumgeben. Eine Frage zu deinen Forschungen, was jetzt demnächst ansteht. Es gibt ein großes Projekt zur arabischen Bibliothek.
Ja, aber das befindet sich doch in einem Projektantragsstadium, da darf man nicht drüber reden.
Ach so, das bringt Unglück. Aber das liegt doch, ich will jetzt auch nicht ein konkretes Projekt vorgestellt bekommen, sondern so, in welche Richtung gehen die Interessen?
Ja, gute Frage. Also wir haben wirklich dieses seit einem Jahr mit einem riesengroßen Antrag zu tun gehabt. Oder ich würde mal sagen, ich, weil ich da federführend bin. Und dieses Projekt will sich der arabischen Literaturgeschichte in den Jahren 1200 bis 1900 widmen. Das ist eine so gut wie nicht erforschte Periode, ja, nur punktuell erforscht. Die arabische Literaturgeschichte hat in den Augen westlicher Wissenschaften schon seit dem 18., 19. Jahrhundert nach ihrem goldenen Zeitalter, das eben sozusagen mit dem Fall, Niedergang des Abbasidenreiches und dem Einbruch der Mongolen völlig an Glanz verloren hat, hat die arabische Literatur überhaupt keine Aufmerksamkeit bekommen. Wir haben eine
riesige... Das war jetzt, dieser Einfall der Mongolen war 14. Jahrhundert?
Oder? 1258.
1258, ja, wir müssen das wissen.
Ein riesengroßer Zeitraum, der einfach komplett dunkel ist, nicht nur was die Literatur betrifft, sondern auch das ganze Kulturelle und das Soziale. Das hat unsere Fachkollegen bis in die 1990er Jahre hinein überhaupt nicht interessiert, was in der Zeit ist. Deswegen, es gibt keine Wissenschaft, die so extrem kläglich dran ist, was also eine riesen jahrhundertelange unerforschte Zeitspanne betrifft. Und wir wollen diese Zeit erforschen, die Grundlagen legen, sagen wir mal. Aber wie, das ist mir, glaube ich, jetzt auch zu viel, das alles noch zu erzählen, oder?
Also das ist dann ein
Also wir wollen uns dieser Literaturgeschichte widmen. Und
und das ist aber auch ein traditionskritisches Projekt, also das kritisiert eine bestimmte Tradition.
Kritisiert auch eine Wissenschaftstradition, genau. Die sozusagen das einfach für nicht erzählenswert oder erforschenswert, forschungswürdig gehalten hat, was die arabische Welt nach, sagen wir, ihren kulturellen Glanzleistungen der Klassik, wie man da auch sagt, hervorgebracht hat. Ja. Also man nimmt dann auch die vielen anderen literarischen Genres nicht wahr, die Dialektdichtung, die breite Epik. Man nimmt nicht wahr, dass auch Handwerker Gedichte geschrieben haben, die meinetwegen auch autoritätskritisch waren und ganz viele Potenziale der Literatur, Reiseberichte und das, da kommen ganze Schätze raus, die irgendwie fast im Dunkeln liegen oder wo man höchstens mal die Titel weiß, aber man weiß auch über die sozialen Mechanismen des Literaturbetriebs und Kulturbetriebs in der Zeit überhaupt nichts.
Also mich fasziniert das schon, diese Hinwendung zur Literatur selber, dieser Versuch, sie zu dokumentieren und sie einfach auch bekannter zu machen. Das, so verstehe ich ja auch die Projekte, die du hier an der Bibliothek durchgeführt hast und die dazu geführt haben, dass eben unser Bestand an orientalischen Handschriften jetzt im Netz ist. Und ich habe gerade im Digital Orientalist das große Lob gelesen, was eben die Leipziger Anstrengungen betrifft, diese Texte nicht nur bekannt zu machen, sondern in den meisten Fällen auch auf Deutsch, Arabisch und Englisch zu kommentieren. Also das ist ja eine Tat am, also eine Arbeit am Material, die auf Kommunikation aus ist, ja, die einfach das vermitteln will, das bekannt machen will. Und in diese Richtung, verstehe ich, gehen auch die nächsten Bemühungen.
Also ich meine, unser Glanzlicht war wirklich, also wo wir am stärksten bisher waren, das war mit dem Projekt, das wir hier durchgeführt haben, über die Rifa'ia-Bibliothek, das ist die Privatbibliothek aus dem spätosmanischen Syrien, wo wir wirklich ein schönes gemeinschaftliches Projekt gehabt haben, wo es uns gelungen ist, eine Bibliothek, die dort verkauft werden sollte, also zu kaufen, ich sage jetzt mal wir ganz allgemein, ohne jetzt ins Detail zu gehen, nach Leipzig an die Universität zu bringen, an die Universitätsbibliothek. Und wir haben eben diese ganze Familienbibliothek, die sonst wie die vielen unzähligen anderen Privat- und Familienbibliotheken einfach untergegangen wären, weil sie eben durch den Medienwandel, der hätte sie hinweggespült, ja, im 19. Jahrhundert. Und wir haben diese Rifa'ia genannt nach der Familie, aus der sie kommt, hier eben, sagen wir mal, virtuell wieder zugänglich gemacht, erforscht und zugänglich.
Und das Ganze bloß 150 Jahre, nachdem sie hierher gekommen ist, also sehr schnell. gibt es Fragen von Ihrer Seite?
Ja, zu Saudi-Arabien würde ich gerne was wissen. Wie sieht das mit dem Verlagswesen und dem Bibliothekswesen aus, also im Hinblick auf die, dass man vielleicht nicht alles publizieren dort will?
Also ich kenne mich in Saudi-Arabien wirklich nicht aus. Ich kann da gar nicht viel dazu sagen. Ich weiß halt, dass es schwierig ist, aber dass selbst Werke, die wie jetzt Banat Riyad und vor allem noch ein anderes, Tauq al-Hamama, das Halsband der Tauben, dass das wirklich sehr kritische Romane sind, die dort auch zu erwerben sind. Aber ich kenne mich nicht aus, ich war da nie, ich habe auch keine Beziehung dahin. Ich weiß es jetzt nicht, ob es den drei Arabisten, die hier sitzen, so geht. Das ist wirklich auch ein bisschen abgeschlossen. Das ist auch wirklich, finde ich, die härteste Nummer Saudi-Arabien. Ja, das ist mir auch nicht sympathisch. Also von den Literaten abgesehen. sehen.
Frage, in den Literaturgenres, gibt es irgendwas, was heraussticht, also was halt sehr typisch ist, also was halt hauptsächlich gemacht wird in der arabischen Literatur, also Lyrik, Romane, Epik? Also
meinen Sie jetzt die moderne oder die klassische?
In beiden Fällen fände ich es eigentlich spannend.
Da gibt es natürlich viel, was heraussticht für eine Arabistin. Ich könnte zum Beispiel einen klassischen Genre nennen, die Makame. Ja, das ist eben so eine Art literarische Miniatur, wo die arabische Sprachkunst sich also sozusagen in allerhöchste Höhen entfaltet hat, wo sozusagen auch als Wettbewerb der Sprachkunst betrieben worden ist. Da steht gibt's verschiedene Varianten, aber es gibt eine Picareske, dass eben so ein Schelm, ich erzähle das vorhin schon mal kurz, jemand ein bisschen an der Nase rumführt und zu seinem eigenen Vorteil. Diese Makame wurde dann zum Beispiel auch in der hebräischen Literatur rezipiert, ja, und sie wurde letztlich auch über Rückert zum Beispiel auch in die deutsche Literatur so einen Weg gefunden. Das würde ich mal so als typische arabische, also auch wirklich eigenständiges Genre bezeichnen, die Makame. Letztlich eine Miniatur voller Sprachkunst, kaum übersetzbar, sehr schwierig zu lesen für alle Arabisten auch. Also da sitzt man wirklich mit dem Wörterbuch da. Und ich wollte übrigens irgendwas lustig, ich habe eine ganz lustige Makame gehabt, wollte ich jetzt hier vorstellen. Aber ich habe es irgendwie nicht geschafft, die zu übersetzen, weil meine Wörterbücher, die ich zu Hause habe, versagt haben. So kann es einem Arabisten gehen, nach vielen Jahrzehnten.
Ja, vielen Dank. Ich halte mich mal zurück und stelle nur drei Fragen.
Danke, Steffi.
Die erste würde ich gerne im Zusammenhang mit dem Letztgesagten, mit dem Projekt stellen. Das ist ja ein gigantisches Vorhaben. Und da wäre meine Frage, interessiert mich jetzt auch aus meiner japanologischen Sicht, weil sprachlich da einfach ganz viel Brüche auch passiert sind in so einem Zeitraum zwischen 12. und 19. Jahrhundert. Gibt es auch so einen Bruch zwischen, sage ich mal, einem klassischen Arabischen und dann eben der Herausbildung einer modernen, sage ich mal, auch Schrift und gesprochene Sprache vereinheitlichen Tendenz, weil dann muss ja eine ganze Armada, sage ich mal, daran arbeiten. Oder gibt es da eine relative?
Es gibt eigentlich eine relative Kontinuität. Das Arabische ist bei aller Vielfalt, die arabischen Dialekte oder Umgangssprachen mit sich bringt, ist es doch eine Sprache, die sozusagen ein kosmopolitischer Code war und der sich auch über weite Räume hinweg verstanden worden ist, solange die islamische Kultur dort hegemonial war. Arabisch wird in vielen Regionen verstanden und wurde auch durch viele Jahrhunderte hinweg verstanden bis zum heutigen Tag. Mhm. Ja. Und wir haben da jetzt nicht so viele Brüche. Die moderne Literatur hat natürlich, oder die moderne Sprache ist dann auch im 19. Jahrhundert unter dem Einfluss von Enzyklopädisten und Lexikographen, die gesehen haben, sie müssen ihre Literatur, jetzt die arabische Literatur sozusagen, eine moderne arabische Literatur auch schaffen, um sie auch anderen mächtigen Sprachen, wie zum Beispiel eben westlichen Sprachen oder das osmanische Türkisch, um sie davor einfach zu bewahren, um die guten und die starken Eigenschaften der Sprache zu retten. Die haben jetzt eine Art moderne arabische Literatur, moderne arabische Sprache geschaffen.
Und daran anschließend, also es gab wirklich bis zum 19. oder bis zum Mitbringen der Druckerpresse 1823 gab es keine, wurde nichts gedruckt.
Also in Istanbul gab es eine kleine Druckerei, so im christlichen Umfeld und möglicherweise.
Nee, ich meine jetzt auf Arabisch.
Mm-mm. Nicht? Nein, die Handschriftenkultur ging bis in was weit ins 19. Jahrhundert hinein. Zum Teil übrigens noch heute. Bochra Ismaeliten in Baroda, Indien, die lehnen nach wie vor ab, ihre religiösen Schriften zu drucken, sondern die kopieren die. Da gibt es natürlich einen Kodex des Kopierens, auch ein Korrektursystem, das absolut ausgefeilt ist. Die halten es einfach für zuverlässiger, wenn Schriften kopiert werden, als wenn sie gedruckt werden.
Und eine letzte Frage.
Handkopiert.
Okay, eine letzte Frage noch. Wenn ich mich recht erinnere, gab es in der DDR doch ein ziemlich lebendiges Verlagswesen, was auch Übersetzung gefördert hat, um eben, sage ich mal, diesem Unwissen entgegenzuwirken.
Ja.
Und das ist ja wahrscheinlich bei euch genauso wie bei uns. Das ist ja eben einfach auch eine unglaublich zeitaufwendige Sache zu übersetzen.
Ja, aber
weggebrochen, ja? Also
bitte?
Ist weggebrochen dann, sage ich mal, nach 89 oder ist da
irgendwie im Verlagswesen? Ich weiß, dass es in der DDR wunderschöne Ausgaben gab. Die haben wir auch so rezipiert. Also habe ich im Studium auch schon rezipiert. Auch schon mit einem Interesse an modernen Erzählern, ja, im Unterschied zu was der Westen hervorgebracht hat. Wir hatten ja, wie ich vorhin auch sagte, mit moderner Literatur überhaupt nichts zu tun. Wir sind ja eher sanktioniert und von unseren wissenschaftlichen Lehrern sozusagen verächtlich behandelt worden, wenn wir uns für moderne Literatur interessiert haben. Wirklich, ja. Und die DDR hat in dieser Zeit schon, ich weiß, es gibt so schöne Anthologien, ich habe die auch noch in meinem Büro stehen, hier in Leipzig, ja, palästinensische Erzähler oder so arabische Erzähler und solche Kurzgeschichten oder Auszüge, das gab es, ja. Aber die Frage war, glaube ich, noch ein bisschen an. Bitte?
Die wurden eben auch bezahlt und konnten in Ruhe solche Übersetzungen machen. Ja, die konnten davon leben.
Ja.
Und das war, also wie gesagt, nicht nur im Arabischen so, das war im Chinesischen so, das war im Japanischen so. Und nicht falsch verstehen, ich will hier nicht eine Romantik aufmachen, aber ich halte das für einen Skandal, ne? Dass Übersetzer heutzutage eigentlich davon nicht wirklich leben können.
Ja, also vielleicht hat sich wieder so ein bisschen was geändert, aber im Großen und Ganzen hast du recht. Also bis vor kurzem war eigentlich das die Literaturvermittlung via Übersetzung von einem ganz starken Akteur getragen. Das ist der Hartmut Fähntrich, ein Schweizer, ja, der eben so einen Einfluss hatte. Das ist auch ein enormer Kenner von arabischer Literatur, aber das war praktisch wie ein Monopolist. Der konnte sozusagen, der saß auch am Hebel und hat gesagt, das übersetzen wir und jenes und anderes lieber nicht. Also der hatte auch so diese Vermittlerautorität in vollstem Maße. Ja. Und da gab es noch ein paar Frauen wie Doris Kilias, die jetzt zu früh verstorben ist und ein paar wenige andere, die Literatur übersetzt haben. Aber der Hauptakteur ist eigentlich nach wie vor Hartmut Fähntrich. Ja. Und der hatte wiederum das in so einem großen Maßstab gemacht, dass er eben davon leben konnte. Aber andere, die es in kleinerem Maßstab machen, die kriegen halt einen Honorarvertrag, um ein Buch zu übersetzen. Und wir wissen, dass das aus so schwierigen Sprachen wie Japanisch und Deutsch und Arabisch sicherlich es nicht leicht ist, ein Werk zu übersetzen. Oder dass es mehr große Anstrengung bedarf. Du warst ja selber als Übersetzer tätig, wie du neulich gesagt hast, von französischer Philosophie. Ich weiß nicht. War man da besser? Also gibt es da bessere Strukturen, um zum Beispiel zwischen Frankreich und Deutschland zu übersetzen?
Na, ich habe gerade.
Oder was hast du da für eine Rolle gehabt?
Na, ich habe es für Geld gemacht. Ich brauchte das Geld, auch aus Leidenschaft. Aber ich habe auch jemanden gefunden, der es bezahlt hat. Das war sozusagen angesagte philosophische Literatur aus Frankreich. Ich habe gerade heute mit einer jungen Studentin geredet, die auch gerne noch weitere Texte übersetzen möchte aus dem französischen Kontext. Und da gibt es sehr, sehr viele, weil momentan ist es relativ erlahmt. Ja? Also es gibt auch so Konjunkturen des Übersetzens, von denen ist man dann völlig abhängig, weil es eben kein stabiles System gibt, das sozusagen den permanenten Input ausmacht. Ne? Das war übrigens hier in Leipzig, war ja eine große Übersetzungsfabrik auch im 18. Jahrhundert. Man hat ins Deutsche ganz viel übersetzt. Aber auch damals war das der Leidenschaft und dem Interesse bestimmter Personen zu verdanken, wie zum Beispiel Frau Gottsched, ja, die hier ganz tolle Sachen gemacht hat und viele andere. Mhm. Also ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sozusagen das mit Interesse macht. Und das Interesse, was dann dazu führt, dass Dinge übersetzt werden, das ist an sich auch schon sehr wertvoll.
Ja, ich muss noch was nachholen. Das wäre mir schrecklich, wenn ich es nicht erwähnen würde. Also wir haben an unserem Institut selbst zwei Personen, eine bereits im Ruhestand und die andere noch aktiv, Regina Karaschuli und Christina Stock, beide seit Jahrzehnten mit diesem Institut verbunden. Also die kommen letztendlich aus diesem Institut und hatten dort, also Frau Karaschuli, wie gesagt, im Ruhestand, aber Christina Stock auch noch, die arbeitet an dem Institut und die bringen dann eben Literaturübersetzungen sozusagen auch ehrenamtlich, würde ich mal so zu neben ihrer Arbeit her. Die verlieben sich in die Literatur und die vermitteln die dann, die übersetzen die mit ihren großen Fähigkeiten, die sie eben auch als Leipziger Arabisten der alten Schule, wo eben auch geprägt durch diese berühmte Leipziger Übersetzungsschule, die haben einfach das Handwerkszeug schon als Studenten gelernt, das irgendwie hochprofessionell zu übersetzen können, ganz toll Arabisch. Und die haben auch etliches beigetragen, um gute, interessante Literatur zu übertragen.
Ja, Sie waren auch neulich hier in diesem Saal nebenan. Vor 2 Monaten etwa fanden hier die mediterranen Literaturtage statt.
Oh, da konnte ich nicht kommen.
Ja, du warst nicht die Einzige, die nicht da war. Es war so gut wie niemand da. Ja? Es war eine schlecht beworbene Veranstaltung. Es war eine wunderbare Veranstaltung mit ganz tollen Vorträgen, auch von Leuten, die man selten hört. Aber ich habe einiges mitgekriegt und es waren Verleger da, die sich dafür einsetzen, für diese Literatur.
Hamuda, ja.
Es waren mehrere Verleger da, ja, und es war sehr interessant. Aber das ist ja eben das, was man dann immer wieder sagen muss. Also das Interesse muss auch noch entwickelt werden, ne? Das ist eine ewige Aufgabe.
Das ist eine ewige Aufgabe, wir machen weiter.
Genau, und das ist ein schönes Schlusswort. Also das ist das Schlusswort für den offiziellen Teil. Es gibt immer einen inoffiziellen Teil des Thomasius Clubs, der beginnt dann, wenn wir die Mikrofone aus der Hand legen. Und dann kann man sich nochmal einen letzten Schluck an der Bar besorgen. Und
das könnte ich jetzt brauchen.
Ja. So, und dann die nächste Veranstaltung, willst du sie ansagen? Also ich kann sie auch ansagen, die ist am 14.12. und Sebastian Giesmann, der relativ bekannt geworden ist mit seinem Buch über Netzwerke, von der Post bis zu Facebook, wird dann hier Auskunft geben über seine diesbezüglichen Forschungen. Wir haben das Netzwerkerei genannt und das ist also in jetzt 4 Wochen dann am 14.12. wieder ein Mittwoch, ja, nicht wie heute ausnahmsweise ein Dienstag. Dann wieder ein Mittwoch. Ja, und dann danke ich Ihnen fürs Hiersein und besonders unserem Gast Verena Klemm für die lebhaften Auskünfte. Vielen Dank.